Sanftmütigen. Wir als Menschen sind nicht so vorprogrammiert. Frag alle Eltern. Sind die Kinder, als sie klein waren, vorprogrammiert, sanftmütig zu sein? Und du wirst merken, dass die Eltern sagen, naja, hängt davon ab. Hängt davon ab, ob sie dann bekommen, was sie wollen, oder nicht bekommen, was sie wollen. Manchmal sind sie nicht mal mit dem Essen einverstanden. Und dann gibt's Ärger. Wir haben das mit alle unsere Kinder erlebt, dass sie ihren eigenen Weg gehen wollen. Das, was sie möchten, wollen sie. Und dann, was tun sie, um das zu bekommen, denken sie zumindest. Sie glauben, ich bekomme das, wenn ich laut schreie, wenn ich vielleicht herumschlage mit meinen Faust, wenn ich das Leben für Mama und Papa wirklich schwer mache, dann kriege ich, was ich will. Okay? Alle Kinder sind so. Alle. Das ist nicht etwas, das uns überraschen soll. Manchmal Eltern sagen, wie kann mein Kind so sein? Einer meiner Kinder, ich sage nicht wer, wenn als dieser Schweinbub, als dieser eigentlich zornig war, sagt nicht, welcher der vier es war, das war, okay, niemand weiß, wer das war. Als der zornig wurde in jungen Jahren, der hat Dinge herumgeworfen. Es war gefährlich. Manchmal so kleine Metallautos. Weißt du, das tut weh. Boom, oh, das ist wie ein Stein. Und man musste sagen, hey, so geht das nicht. Aber wir Erwachsenen, wir alle natürlich, haben gelernt, wie es ausschaut, sanftmütig zu sein. Also, du, Gary, kann dir das Bild schicken, wenn du möchtest. Okay, wir haben hier etwas, das für uns allgemein gilt, oder? Wir tun uns schwer, eben sanftmütig zu sein. Wir denken sehr oft, und das ist dann tatsächlich in unser Fleisch, in unser menschliches, gottloses Denken, oder vielleicht darf ich es auch so formulieren, vor allem wenn man Jesus nicht kennt, und man sieht diese Welt, man schaut, wie es in dieser Welt zugeht. Und du merkst, in dieser Welt sind nicht die Menschen, die sanftmütig sind, die meistens vorankommen. Es sind die Menschen, die wirklich beinhart was sie wollen, erkämpfen. Und mit Zwang und Manipulation und so weiter angehen. Und da denkt man vielleicht, ja, das muss ich auch sein. Ich muss meinen eigenen Weg durchpeitschen, sonst gehe ich keinen Weg, sonst kriege ich nicht, was ich brauche. Vielleicht ist es dann nicht mal das, was ich brauche, sondern es ist tatsächlich nur das, was ich will. Vielleicht sind es irgendwelche Ideen, die ich habe, oder irgendwelche Ziele, die ich erreichen möchte. Und ich denke, um das zu kommen, muss ich kämpfen. Ich muss laut werden. Ich muss schreien. Ich muss manipulieren. Ich muss mit Zwang und Gewalt vielleicht sogar meinen Weg erkämpfen und durchpeitschen. Damals in Israel haben die Juden es so gedacht, wenn wir jetzt das Land, das der Herr Abraham versprochen hat, wenn wir jetzt das bekommen, was wir wirklich brauchen, was Gott uns versprochen hat, dann müssen wir diese Römer bekämpfen und die Römer loswerden. Und der Messias, wenn der kommt, der wird uns befreien von diesen Römern. Weil unser größtes Problem sind diese Römer. Weil wenn wir frei wären, wenn wir alles so machen könnten, wie wir das machen möchten als das Volk Gottes, dann hätten wir das Land und wäre alles super und toll. Und die suchten einen König, der nicht arm im Geist war, der nicht trauerte und der schon gar nicht sanftmütig war. Die suchten einen König, der stark war, ein Führer, ein starker Mann, ein Mann, der den anderen eigentlich den Weg zeigt und erzwingt, dass man gehen soll, der alles wirklich unter Kontrolle hat und er ist einer, der Macht hat. Sie wollten Jesus zum König machen, aber sie wollten Jesus nicht zum König machen, wie er König ist. Und so fängt er an, am Anfang seines Dienstes und während seiner gesamten Dienstzeit und Predigtzeit, verkündigt er eine ganz andere Art von Reich Gottes. Es gibt heute das Reich Gottes, das, wo Gott herrscht und wo er das Sagen hat, aber das ist nicht eine irdische Sache. Das ist nicht, dass Jesus hier kommt und irgendein Land überfällt und dass man mit dem Schwert kämpft, so wie damals gedacht wurde, als die Kreuzzüge gemacht wurden. Das ist alles nicht christlich, hat mit Jesus gar nichts zu tun. So ist Jesus nicht. Jesus will in unsere Herzen herrschen. Er will auf dem Thron unserer Herzen sitzen. Und dass wir ihm unsere gesamte und volle wirklich Hingabe und Treue in Liebe geben. Das ist, wo er herrschen möchte. Er sucht Menschen, die sich auf ihn verlassen. Nicht Menschen, die ihren eigenen Weg gehen wollen. Und Sünder, wie ihr wisst, laut Jesaja 53, Sünde ist eigentlich das, dass wir auf unseren eigenen Weg gehen wollen. Wir alle wie Schafe irren uns herum. Wir wollen alle unseren eigenen Weg gehen. Das ist Sünde. Ein Christ, jemand, der Jesus als König hat, ein Himmelsbürger, ist jemand, der Jesus das Sagen gibt. Das, wir haben heute auch davon gesungen. Und das Spannende ist, erst dann bist du wirklich frei. Erst dann bist du nicht mehr unter diesem Zugzwang. Ich muss irgendwas beweisen. Ich muss irgendwas erreichen. Ich muss kriegen, was ich will. Du bist jetzt wirklich frei. Herr, was willst du? Du bist der Herrscher. Du bist der König meines Lebens. Ich folge dir nach. Was möchtest du von mir? Deswegen konnte Paulus, wie wir gestern gesehen haben, er konnte im Gefängnis in Philippi zu Mitternacht singen und beten und loben. Er war frei. Mitten im Gefängnis. Mit Schmerzen. Es ging ihm gut. Jetzt körperlich nicht so glänzend. Aber wie oft geht es uns körperlich wirklich so glänzend? Es dreht sich um viel mehr als das. Sein Herz war frei, mitten im Kerker. Und dadurch konnte Gott ihn auch verwenden. Unser Fazit heute, wer tatsächlich stark ist, steht nicht in Gefahr, seine Schätze zu verlieren. Deswegen kannst du sanftmütig sein. Es gibt keine Gefahr für den Christ, das zu verlieren, was tatsächlich wertvoll ist, was ein echter Schatz ist. Und da sehen wir auch teilweise unser Problem, dass wir die falschen Dinge schätzen. Dass wir die irdische Dinge schätzen und nicht die himmlische, nicht die ewige. Und wenn wir das, was irdisch ist, mehr schätzen als das, was geistlich ist, und das nicht als einfach ein Werkzeug betrachten, das der Herr uns gegeben hat, damit wir ihm dienen können. Wie Hiob sagte, der hat es gegeben, der Herr hat es weggenommen, gelobt sei der Name des Herrn. Also das ist eine Einschätzung und eine Betrachtungsweise, die uns wirklich frei macht. Ich bin stark im Herrn. Wenn er mir jetzt viel geben möchte materiell, preist dem Herrn, das ist ein Werkzeug, um ihm zu dienen. Wenn er mir wenig geben will, okay, preist dem Herrn, dann werde ich ihm als armer Mann dienen. Das Ziel meines Lebens ist, dem Herrn zu dienen. Wie ich ihm diene, das ist bei ihm. Welche Mittel ich habe, ihm zu dienen, das ist seine Sache. Ja, ich habe meine Verantwortung, sagt uns auch das Wort. Wir sollen arbeiten, wir sollen unser Geld verdienen. Wir sollen auch wirklich verantwortungsvoll mit Entscheidungen und Arbeitgeber, Arbeitnehmer und so weiter. Alle diese Dinge sind in der Schrift. Aber dann am Ende, wenn man alle diese Sachen überlegt, dann weiß man, ich vertraue auf dem Herrn. Ich bin frei. Ich muss nichts erkämpfen. Ich sage einfach die Wahrheit. Ich tue einfach das, was gerecht und richtig ist und verlasse mich auf Jesus. Und da bist du wirklich frei. Wer tatsächlich stark ist, steht nicht in Gefahr, seine Schätze zu verlieren. Der starke Mann kann nicht von einem schwachen Mann besiegt werden. Wer ist stärker als Jesus? Wer ist stärker als Gott? Niemand. Satan schon gar nicht, obwohl auch das Schiff sagt, wir sollen ihn nicht geringschätzen und lästern über ihn. Er ist mächtig und er ist stark. Er kann viel Schaden anrichten, aber er kann nichts Jesus antun. Und das Einzige, was er dann tun kann, ist uns betrügen. und verführen, in eine falsche Richtung bringen, dann tun wir uns selbst den Schaden an, weil wir ihn glauben. So, wir wollen heute drei Fragen angehen. Bevor wir diese Fragen anschauen, kurz Wiederholung noch einmal. Wir haben bis jetzt in der Bergpredigt die zwei Eigenschaften eines Himmelsbürgers, und sage ich das richtig? Ich will jetzt nicht ein Hamburger sagen, also Himmelsbürger, ist das richtig? Okay, sehr gut. Also jemanden, der zum Reich Gottes gehört, okay? Wir haben die zwei betrachtet. Beide Eigenschaften sind genau das Gegenteil von einer weltlichen Denkweise. Eben arm im Geist zu sein und zu trauern. Die Welt sagt, nein, das ist überhaupt nicht schön oder gut oder positiv. Die Welt sagt, du sollst immer glücklich sein und oberflächliche Freude haben und du sollst wirklich dich, ja, wirklich dieses nicht armen Geist vor Gott sein, sondern du bist genauso wichtig wie alle anderen. So, Jesus spricht hier wirklich eine Botschaft, die gegen die damalige Kultur war und auch gegen unsere heutige Kultur ist. Und er verkündigt etwas, das uns verändern kann, tiefgehend. Wer trauert, wird getröstet. Wer arm im Geist ist, der wird das Reich der Himmel haben. Die Welt sagt, der stärker oder starke Mann dominiert und wird Erfolg haben. Jesus sagt genau das Gegenteil. Das Reich Gottes kommt nicht durch das Besiegen von Rom. Genauso wie es auch heute in unserer Welt nicht kommt durch politischen Aktivismus. Es kommt, indem jedem einzelnen Herz, ein einziges Herz verändert wird. Eins nach dem anderen. Und ein Himmelsbürger betrachtet sich nicht selbst als besser als anderen, wie die Juden damals meinten, wir sind die Besseren, die Heiden sind die Schlechten. Das haben wir gestern bei den Pharisäern so deutlich gesehen, wie die Pharisäern tatsächlich abgeschaut haben auf andere Menschen, sogar auf Juden, die nicht Pharisäer waren, und dann natürlich auch die Heiden. Sie wollten nichts damit zu tun haben. So ist es aber nicht bei dem Herrn. Jesus verkündigt uns, dass es die Möglichkeit gibt, glückselig zu sein. Und dieser Glückseligsein ist nicht ein Gefühl oder einfach glücklich zu sein. Es ist viel, viel mehr. Es ist im Leben zu florieren. Es ist im Leben aufzublühen. Und deswegen aufzublühen, weil man im Herzen überzeugt und weiß, Sicherheit hat, dass man vor Gott richtig steht. Dass alles mit Gott in Ordnung ist, dass Gott mein Leben anschaut und dass Gott sieht, mich sieht und sagt, jawohl, das ist mein Kind. Jawohl, ich habe wohlgefallen an meinem Kind. Und das ist etwas, das nur möglich ist eigentlich durch die neue Geburt und durch Jesus Christus. Wenn man die Bergpredigt dann bis zum Schluss durchliest und betrachtet, dann merkt man, alle diese Dinge, die Jesus sagt, er will seine Zuhörer dorthin bringen, dass sie verstehen, er ist die Quelle für diese Sachen. Alle diese Seligpreisungen in eigener Kraft schaffen wir das nicht. Aber wenn wir unser Leben ihm abgeben und sagen, Herr, du machst mit mir, was du willst, und der Geist Gottes dann uns diese Kraft gibt und die neue Geburt uns neue Energie, neue Kraft ermöglicht, und wir geben uns hin, auf einmal merkst du, ich bin erneuert in mein Denken und ich will ganz andere Sachen jetzt, als was ich vorher wollte. Ich bin nicht dazu gezwungen. Das ist das Gegenteil von Gesetzlichkeit, wo ich muss diese Liste von Dingen jetzt machen. Ich darf nicht so frech und gemein sein. Ich muss sanftmütig sein. So steht es in der Bibel. Jetzt muss ich das machen, weil sonst will ich ein guter Christ sein. Nein, das ist ganz falsch. Wenn das in unserem Herzen ist, dann müssten wir die Frage stellen, was ist in meinem Herzen los? Warum sehe ich das als falsch oder negativ oder als gezwungen? Warum habe ich keine Freude daran? Warum sehe ich das nicht als das Beste, was ich geben darf und haben darf und leben, also erleben darf in meinem Herzen? Warum sehe ich das falsch? Und dann kann der Herr uns zeigen, uns überführen von unser falsches Denken, von unserer Sünde. Er kann uns reinigen, er kann uns wieder auf die Beine stellen und er kann sagen, jetzt geht weiter. Das ist das christliche Leben. Was tun wir mit einem Kind, das so einen Wutanfall hat? Ein Vater, der einfach sagt, okay Mama, tschüss, du hast das. Okay. Das ist falsch. Was soll der Vater tun? Was soll die Mutter tun? Nicht im Zimmer versperren oder sagen, jetzt steh in einer Ecke für 5 Stunden oder. Nein, du gehst hin und du sprichst mit dem Kind. Manchmal steht man wirklich verzweifelt da und was tust du? Umarmst das Kind einfach. Du kannst vielleicht jetzt wirklich total ausflippen, aber ich hab dich doch lieb, trotzdem. Und du tust etwas, damit das Kind sich beruhigen kann und dann lehrst du das Kind. Was hat das jetzt gebracht? Dein Wutanfall da. Hast du das überlegt? Und dann gehst du zu dem nächsten Schritt. Siehst du, was in deinem Herzen ist? Das Schlimmste, was Eltern tun können, ist sagen, na ja, so sind einfach Kinder. Und dann nichts tun. Natürlich sind Kinder Sünder. Aber es ist unsere Aufgabe, die Kinder zu helfen, dass sie sehen, das kommt aus meinem Herzen heraus. Und ich brauche Jesus. Ich habe Gott nicht geliebt. Ich habe meinen Mitmenschen nicht geliebt. Wen habe ich geliebt? Ich habe mich selbst geliebt. Das ist Egoismus. Ich bin damit nicht einer, der Jesus untergeordnet ist, der Jesus liebt und folgt. Eines Tages stehen wir vor ihm. So, wenn wir die Seligpreisungen betrachten, da sehen wir ein wunderbares Bild von einem Leben, das einen richtigen, echten, allmächtigen, guten König tatsächlich hat. Er heißt Jesus. Und man gibt das Leben ihm voll und ganz hin und erlebt dadurch ein Aufblühen im eigenen Herzen. Weil man nicht mehr umstandsabhängig ist. So viele Leute sind umstandsabhängig. Sie glauben, wenn mein Leben alles passt, dann passt es bei mir. Aber wie oft ist das wirklich in diesem Leben? Und Jesus sagt uns, darum dreht sich das Ganze nicht. Es dreht sich darum, dass du mit mir in einer richtigen und korrekte Beziehung stehst, damit ich dir leiten und lenken kann, weil wenn du mit mir verbunden bist, dann bist du glückselig. Alles, was der Herr uns gibt, ist dann eben Sanftmut. Und das gibt er uns in unserem Herzen und das lernen wir zunehmend mehr und mehr zu schätzen. Und wenn wir das dann, wenn wir wirklich fleißig werden und dann auf einmal ausrasten und dann schauen wir traurig darauf zurück und dann bringen wir das in Ordnung und sagen, Herr, das war nicht du, das war ich. Okay, jetzt war ich wieder da im Mittelpunkt. Bitte vergib mir. Aber was will ich sein? Ich will sanftmütig sein. So erstens, was ist es überhaupt? Das wollen wir betrachten. Und welche biblischen Beispiele von Sanftmut gibt es? Wir haben viele. Wir werden heute hoffentlich viel betrachten kurz und sehen einfach, das ist nichts Neues. Alle Diener des Herrn haben sanftmütig handeln dürfen. Das ist normal. Und welcher Segen ist dann auch damit verbunden, Christus im Mittelpunkt zu haben und Jesus zu folgen. So, wir fangen an heute mit der Frage, was genau ist Sanftmut? Weil Jesus sagt, glückselig sind die Sanftmütigen. Es ist selten, dass man heute einen starken Mann findet, der weiß, was Sanftmut ist und der selbst tatsächlich sanftmütig sein möchte. Wenn du jetzt die Sportler der heutigen Tag betrachtest und die werden gefragt, was denkst du? Dann sagt er, ja, ich bin der Beste, ich bin der Stärkste, wir werden siegen und dann nach dem Spiel, wo sie verloren haben, was sagen sie? Naja, wir haben nicht das Beste gegeben, was wir eigentlich hätten und wir hätten besser machen können. Wir haben es heute nicht geschafft, alles auf dem Feld zu bringen, das wir hätten tun sollen und naja, das nächste Mal werden wir es schon schaffen. So viel ich da drin. So viel, ich bin der Starke. Ich, aber okay, das nächste Mal. Nun, nicht nur bei Sport. Wie ist es bei der, jetzt die höheren Etagen, wo es in der Arbeitswelt oder von einer Firma zum nächsten Firma, wo es um Konkurrenz geht. Manche von euch sind Firmenbesitzer und ihr wisst, wie das ist, wenn es um irgendwelche Aufträge geht und du willst diesen Auftrag bekommen und das ist natürlich gut so. Aber die anderen, die tun Dinge, die einfach nicht in Ordnung sind, um diese Aufträge zu kriegen. Und dann stehst du da als Christ und du sagst, wie soll ich jetzt damit umgehen? Man ist versucht. Man ist versucht zu denken, okay, ich muss das Spiel mitspielen. Aber nein, das müssen wir nicht. Wir können uns auf den Herrn verlassen und wir haben ganz andere Ziele, oder? Wir schauen ganz andere Dinge an und wollen Jesus die Ehre geben. Und am Ende, es ist so interessant und spannend, wie der Herr dann auch uns alles gibt, was wir brauchen, wenn wir ihn als erstes ehren. Es schaut oft ganz anders aus, als was wir uns gedacht haben. Aber es ist genau das, was wir gebraucht haben. Und er lässt uns nie im Stich. Das ist tatsächlich so. So, was genau ist Sanftmut? In dieser Welt sagt man nein, braucht man nicht. Du sollst zielstrebig sein, du sollst für deine eigenen Kämpfe, Rechte kämpfen, du sollst eben auf dich schauen und manipulierend vielleicht sogar kämpfend deine Sache durchpeitschen. Und Matthäus 20, 25, unser Herr Jesus Christus hat auch so viel zugegeben. Da sagt er zu seinen Jüngern, und was haben die Jünger ständig untereinander besprochen, ständig miteinander gestritten, als Jesus da war? Was haben sie ständig sein wollen? Wer wird der Größte sein im Reich Gottes? Und sogar, und das ich glaube, wir Familien, wir können das verstehen, sogar die Mutter von zwei der Jünger hat sich dann da eingemischt. Sagt, ja, kannst du vielleicht bitte meine Söhne eine besondere Stelle geben? Welche Mutter würde das nicht wollen? Aber so funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht. Jesus sagt in Matthäus 20, 25, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Stimmt das heute noch? Wir erleben das jeden Tag. Nicht so stark in Österreich, wie es sein kann. Natürlich, wir sind so dankbar für unser demokratisches Land. Österreich ist jetzt wie alle anderen Länder nicht perfekt, aber wir können uns nicht beklagen. Wir können und müssen mit großer Dankbarkeit und Freude sagen, danke Herr für die vielen Freiheiten, die wir in diesem Land haben. Preis dem Herrn dafür. Aber schau mal die Welt an. Schau mal die Welt an. Wie viele Länder in dieser Welt geht es da richtig zu? Und auch in manchen Situationen in Österreich sogar, muss man zweimal denken, darf ich jetzt wirklich die Wahrheit hier sagen? Wie wird das dann aufgenommen? Wird das Probleme machen? Ist das jetzt hilfreich? Es ist nicht immer leicht. Man muss immer überlegen, wie soll ich jetzt weise mit meiner Kultur umgehen? Weil auch heute, wenn jemand sagt, na, den will ich nicht mehr, ein Arbeitgeber, vielleicht sogar ein Lehrer, Lehrerin, den mache ich das Leben schwer, die können das Leben sehr schwer machen. Und es bringt nichts, dass wir jetzt Leute provozieren. Vom Geist geleitet ist unsere Aufgabe. So, diese Welt ist aber so. Und vor allem schau in Länder, wo nicht mal annähernd eine demokratische Denkweise vorhanden ist, das Volk hat da überhaupt kein Mitspracherecht. Sie müssen einfach folgen. Das ist nicht gut. So ist es in dieser Welt. Jesus sagt dann weiter in Vers 26, unter euch aber soll es nicht so sein. Matthäus 20, Vers 26, da steht es, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das haben wir im Leben von Paulus gestern gesehen. Er sagte, für mich ist das Leben Christus und das Sterben Gewinn. Das ist Sanftmut. Alles dreht sich um Jesus. Alles dreht sich um, was er will. Es dreht sich nicht um meinen Plan, um meinen Weg. Ich erkämpfe meinen Weg. Ich manipuliere damit. Ich kriege, was ich will. Ich spreche lautstark. Ich weine zur richtigen Zeit. Also ich bin manipulierend. Ich schweige, bis ich was bekomme. Manipulierende Dinge. Oh, das ist nicht Sanftmut. Was ist es dann eigentlich? Sanftmut bedeutet eigentlich zahm oder zart und sanft. Man hört das an Wort drin im Deutschen, oder? Sanftmut. Und das ist das dann eigentlich auch, dass man Mut hat, es gibt Stärke da, es gibt Mut da, Dinge zu tun, die schwer sind, die nicht leicht sind, aber nicht mit einem Hammer. Wenn du jetzt Leute von Jesus erzählen willst, du gehst nicht hin mit einem Evangeliumskeule und sagst, und da, wuff. Nein. Überleg dir, lies die Geschichten aus dem Leben von Jesus, wie sanftmütig er mit Menschen umgegangen ist. Ja, Klarheit und manchmal sehr direkt. So, wenn du liest, was er mit Nikodemus, diesen religiösen Pharisäer, was er sagt, er lässt da überhaupt keinen Platz für Schmeichelworte von Nikodemus oder irgendwas. Er sagt, du, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Punkt. Und was sagst du jetzt dazu? Der Nikodemus sagt, was? Von Neuem geboren? Was? Wie soll das passieren? Was soll ich wieder in meine Mutter hineingehen? Das geht ja nicht. Jesus sagt, wie weißt du das nicht? Du sollst ein Lehrer Israel sein und das verstehst du nicht? Weißt du, ziemlich direkte, also man könnte es anders sagen, du hast du überhaupt nicht darüber nachgedacht? Du großer Mann Israels. Weißt du, manchmal spricht der Herr Jesus sehr direkt, aber immer sanftmütig. Nicht nur ein Hammer. Er ist treu. So, so wie ein schmerzlindernde Medizin, ein mildes Wort, das sanfte Wehen des Windes an einem heißen Tag. So ist Sanftmut. Bist du ein sanfter, angenehmer Wind an einem heißen Tag? Oder bist du ein starker 150 km/h Windböen auf einem eisigen Tag? Wo man sagt, oh, pass auf, da kommt's denn. Alle in Deckung gehen, alle in Deckung gehen. Aufpassen. Ah! Es kann auch sein, dass man nicht immer so ist, aber wenn man unter Druck kommt und irgendwas passt uns nicht, dann auf einmal die Kinder sagen, in Deckung gehen. Mama oder Papa, das Vulkan wird gleich explodieren. Es wird ausbrechen. Also das ist wirklich eine Sache, was ist in unserem Herzen? Es kommt in Druck, unter Druckzeiten heraus. Und der Herr sagt, ich kann und will dein Herz verändern. Dass wenn du unter Druck kommst, wenn du in Schwierigkeiten kommst, dass aus deinem Herzen das herauskommt, was in meinem Herzen ist. Und wir dürfen niemals vergessen, was sagte Jesus, als er das schlimmste Stress, Druckerlebnis seines Lebens auf Erden erlebt hat, als er am Kreuz hing. Er sagte, Vater, vergib ihnen. Warum? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Sanftmut. Das ist Liebe. Es ist eine Person, die nicht überheblich ist, sondern eine bodenständige Selbstbetrachtung hat, wodurch die Person auch wertschätzend mit anderen Menschen umgeht. Wertschätzend sogar mit den anderen Menschen, die mir gerade jetzt das Leben schwer machen. Die Welt sagt, wenn du mir das Leben schwer machst, dann mache ich dir das Leben schwer. Willst du mir mit Feuer bekämpfen? Dann bekämpfe ich auch dich mit Feuer. Oder? Das ist, was die Welt denkt. Manchmal sagen sie dann, ja, ein Zahn für einen Zahn. Nein, das ist nicht, was Mose damit gemeint hat. Mose hat gemeint damals nicht, es muss immer gleich vergolten werden. Er meinte, es darf nicht ein Kopf für einen Zahn sein. Okay? Es darf nicht beide Hände für einen Zahn sein. Okay? Die Strafe muss das Vergehen entsprechen. Und das ist so wie Strafrecht. Das ist nicht, wie gehe ich mit meinen Freunden um und mit Menschen um. Strafrechtlich gesehen darfst du niemanden umbringen, weil er deinen Zahn ausgebrochen hat, zum Beispiel. Nicht Zahn um Zahn, sondern Gnade um Zahn. Das ist Christus. Vater, vergib ihnen. Das ist Sanftmut. Es ist Macht und Stärke unter Kontrolle. Sanftmut ist wirklich, hat mit Schwäche absolut nichts zu tun. Es ist nicht ein Mann, der immer nachgibt. Ein Mann, der nie seine Meinung sagt. Eine Frau, die so unterwürfig wie ein Maus, oh ja, was willst du? Und ich muss sanftmütig sein. Nein, das ist nicht Sanftmut. Es ist Macht, Kraft, Stärke unter der Herrschaft des Herrn, unter Kontrolle. Und das ist dann gut. Weil überlege, was das in einer Gesellschaft bringt, wenn starke Leute miteinander reden können, voneinander lernen können und gemeinsam Probleme angehen können in Sanftmut. Das gibt noch doppelte Stärke. Aber was sehr oft heute passiert ist, Kriegen, Streitereien. Nicht gemeinsam vorwärts gehen, sondern ich weiß, was am besten ist und du weißt gar nichts. Und jetzt gehe ich meinen Weg. Und wenn du nicht mitkommst, tut mir leid, du bist der Verlierer. Boah, das ist nicht, wie der Herr uns eben machen möchte. Sanftmut entsteht eben aus diesen ersten zwei Eigenschaften. Ich habe meine Situation, meine Stellung vor Gott verstanden. Ich weiß, wie ich vor Gott stehe. Und ich bin arm im Geist. Ich maße mir nichts an. Ich tue nicht, als ob ich vor Gott irgendwas wäre. Ich weiß, dass wenn Gott mir nicht gnädig wäre, wäre ich verloren. Und ich sehe meine eigenen Sünden. Und ich sehe die Sünden dieser Welt. Ich traure über meine Sünden. Und ich habe Trost in Jesus gefunden. Und jetzt, mein Demut ist nicht nur gegenüber Gott in seiner Richtung. Mein Demut ist auch Richtung Menschen. Wie gehe ich mit Menschen um? Nicht überheblich, nicht stolz, nicht manipulierend, nicht ebenso das Gegenteil von sanftmütig, sondern mit Sanftmut. Vertraue dem Herrn, behandle Menschen so, wie er das will. Okay? Das führt dazu, dass man wirklich ein innerliches Aufflorieren erleben darf. Man ist frei. Man vertraut dem Herrn, man folgt dem Herrn. So, was für biblische Beispiele haben wir von Sanftmut? Manche von euch würden sofort daran denken, dass es einen Mann gibt im Alten Testament. Genau, Mose, wo es sogar steht. Es steht drin. In eben 4. Mose 12, Vers 3 steht, aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann. Sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Wow, das ist eine Aussage. Also sanftmütiger ging's nicht zu seiner Zeit. Natürlich, Jesus war noch sanftmütiger. Aber Mose sanftmütiger als alle anderen. Wovon reden wir hier? Gerade diese Aussage befindet sich in einer Geschichte, wo die Geschwister von Mose von ihm sozusagen Autorität wegnehmen wollen. Sie wollen sagen, spricht Gott nicht auch durch uns? Warum kriegt Mose diesen Vorrang und diese Ehre und als ob er was Besonderes wäre? Gott spricht ja auch durch uns, oder? Wir sind genauso gut. Und was tut Mose? Mose steht nicht da und sagt, was? Habt ihr jetzt den brennenden Busch erlebt? Hat Gott euch berufen, jetzt nach Ägypten zurückzukehren, nachdem ihr schon weg wart? Hat Gott durch euch die 10 Gebote gegeben? Hat er für sich selbst gekämpft? Nein. Was hat er getan? Er hat sich zurückgezogen. Er hat sich zum Herrn zurückgezogen. Er hat das dem Herrn abgegeben. Das ist Sanftmut. Und dann antwortet er Gott und sagt, ich spreche mit vielen Leuten, aber mit niemandem wie Mose. Mit Mose spreche ich von Angesicht zu Angesicht. Und ich werde jetzt entscheiden, wer mein Diener ist. Und was ist dann sofort passiert? Miriam, wurde mit Aussatz geschlagen. Und was tut dann Mose? Mose, siehst du, das hab ich eh gedacht. Weißt du, ich bin der große Leiter und Führer Israels. Siehst du? Ja, lass dir gefallen. Ist das, was Mose tut? Mose schreit Gott an. Herr, bitte, heile Miriam, rette sie, lass das nicht zu. Und Gott sagt, sie hat was wirklich Schlimmes getan. Und selbst wegen anderer Dinge ist man 7 Tage unrein. Sie darf 7 Tage außerhalb des Lagers sein und bleibt 7 Tage unrein. Und dann darf sie wieder rein. Weißt du, wie oft diese Kämpfe vorkommen? Wo jemand, der eigentlich biblisch gesehen sich glücklich und mit Freude unterordnen darf, weil Gott schon seine klare Struktur, seine klare Ordnung und Autorität in seinem Wort deutlich gesagt hat, aber diese Stellung nicht einnehmen will. Was? Ich weiß genauso viel wie du, vielleicht weiß ich so viel mehr. Weißt du, wie oft das in Gemeinden passiert? Da ist einer oder zwei oder drei, die Ältesten sind, und dann kommt irgendein anderer Bruder in der Gemeinde rein, ist nicht sanftmütig, ist nicht demütig, und dann fängt er an zu sagen, was sind die da, diese Ältesten? Warum sollen wir auch die hören? Wisst ihr, was die Antwort darauf ist? Es ist nicht, weil die besser sind, oder weil sie klüger sind, oder weil sie alles beantworten können, oder weil sie jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Es ist schlicht und einfach deswegen, weil Gott diese Brüder diese Verantwortung gegeben haben. Und wenn ein Ältester aber nicht ansprechbar ist, und alle haben Angst, wenn ich mit ihm rede, dann wird er gleich explodieren. Weil wer darf jemals gegen ihn was sagen oder eine Frage stellen? Da haben wir ein anderes Problem, oder? Und mein Ziel mit Gottes Hilfe ist, in allen Facetten immer ansprechbar zu sein. Und es gibt keine schlechte und dumme Fragen. Es gibt nur dumme Antworten. Und ich hoffe, dass ich keine dumme Antworten gebe. Aber wenn ich das tue, dann möge der Herr das klar machen und dann gehen wir weiter. Miriam meinte, ich bin genauso gut. Aaron, wir sind genauso gut. Wir nehmen nicht unsere Position unter Mose ein. Wir wollen auch gleichberechtigt sein. Gleiche Stelle. Und Gott sagt, das ist meine Entscheidung, nicht eure. Unterordnet euch. Liebe Geschwister, so ist man auch wirklich frei. Das ist Sanftmut. Und so kann man auch wirklich geistliche Dinge erreichen in einer Familie. In einer Gemeinde, wo wir in diese gesunde Miteinander, in Sanftmut und unsere Position vor dem Herrn annehmen. Eben Mose als Erste und Miriam. Und dann als Nächste David. Ist mal überlegt, stell dir vor, David, ein junger Hirtenbursche, draußen am Feld, liebt den Herrn, singt mit seiner Harfe, war schon wirklich begabter Harfenspieler. Lieder singen konnte er, die Psalmen hat so viele, hat er eben gedichtet. Der ist draußen in der Natur, der erlebt tolle Sachen mit Gott. Ich meine, da kommt ein Löwe und David sagt, Gott, hilf mir. Da kommt ein Bär, David sagt, Gott, hilf mir. Ich werde die Schafe jetzt nicht einfach da umkommen lassen. Und er bekämpft ein Löwe und ein Bär und Gott gibt ihm den Sieg und er sagt, Gott, sei Dank, preis dem Herrn, was Gott getan hat durch mich. Er gibt Gott die Ehre. Und dann auf einmal, er ist da draußen am Feld, tut sein Ding, lobt Gott, genießt Gott, denkt da nichts anderes, er will einfach treu sein. Dann kommt der Prophet Samuel zu seinem Vater Isai. Hey, hast du jetzt nicht doch einen anderen Sohn? Ich habe diese jetzt schon angeschaut, aber keiner dieser Sohn ist dieser Söhne ist der Richtige. Gibt es nicht einen anderen Sohn? Und dann sagt der Vater, ja, schon, also der kleine David da am Feld. Hol ihn sofort! Und David kommt her, was? Schafe, alles okay, alle Schafe sind da. Was ist los? Und der Prophet Samuel sagt, du wirst König Israels werden. Komm her, ich salbe dich zum König Israels. Ich? Was? Okay. Bitte? Mach das. Kannst du dir vorstellen? Und dann, weißt du Schritt für Schritt, was da kommt. Dann kommt die Sache mit Goliath. Dann kommt die Sache mit dem König Saul, der diese böse Stimmungen immer wieder hatte vom bösen Geist. Und der spielt seine Harfe vor Saul. Und dann kämpft er auch, weißt du, und dann, es führt dazu, dass er im Königshof Saul ist. Und Saul erkennt, David wird der nächste König sein. Und wie reagiert Saul darauf, König Saul? Ja, super. Jonathan, komm her. Du wirst der Zweite sein, David wird der Erste sein. So hat Gott das bestimmt. Wir nehmen alles von Gottes Hand ab. Das wäre Sanftmut. Was hat König Saul getan? Den müssen wir umbringen. Er sagt zu Saul, zu Jonathan, sein Sohn, weißt du nicht, solange David lebt, wirst du nie König werden? Und da muss David anfangen, um sein Leben zu schonen. Er muss vor den König fliehen, jahrelang. Zweimal aber in dieser Flucht vor König Saul, zweimal kommt eine Situation hervor, wo David, ohne sich überhaupt bemühen zu müssen, hätte König Saul mit leichter Hand umbringen können. Einmal versteckt sich David in einer Höhle und König Saul kommt in diese Höhle, nicht so tief hinein, legt sich hin, weil es kühler ist, um sich auszuruhen. Vor der Höhle stehen seine Wächter. Wer steht in der Höhle? Niemand, außer David und seine Männer. Was tut David? Er bringt ihn nicht um. Das nächste Mal, sie gehen im Lager und Gott sorgt dafür, dass niemand aufwacht. Sie stehen um sein, wo er schläft. Sie nehmen sein Speer und sein Wasserkrug weg. Und dann ruft er zurück und sagt, König, ich will nichts gegen dich. Ich hab's nicht vor, dich umzubringen. Warum verfolgst du mir? Das ist Sanftmut. Er sagte, ich bin nicht bereit, meine Hand gegen den Gesalbten Gottes zu erheben. Das ist Sanftmut. Das ist Demut. Das ist, was Gott wirklich segnet und verwenden kann. Das ist, was Jesus sagt. Glückselig sind die Sanftmütigen. Hat David das Reich bekommen? Ist er König geworden? Ja. Und nicht nur das. Er hat die Verheißung bekommen, dass durch ihn der Messias kommen wird. War er ein perfekter Mann? Nein, wir kennen die ganze Geschichte. Wir sehen, Gott sagt uns in seinem Wort nicht nur die guten Sachen. Er zeigt uns, dass er in der Lage ist, Menschen, die Sünder sind, zu nützen. Aber nicht, indem sie mit Gewalt und mit ihren eigenen Manipulationen oder solche Dinge versuchen, den Weg voranzugehen. Wer war hier tatsächlich der Stärkere? König David, also David oder König Saul? Wer war wirklich stärker? Wer hat am Ende ohne weiteres gesiegt? Und die Antwort ist David. Er war stärker. Ist deutlich. Gehen wir zum nächsten. Das ist uns ganz klar. Aber Jesus und Pilatus. Menschlich betrachtet, Pilatus sagt, weißt du nicht, ich könnte dich umbringen lassen? Pilatus glaubt, er ist stark. Pilatus sagt, ich bin der politische Machthaber hier. Ich entscheide über Leben und Tod. Und Jesus schaut ihm an und sagt, na, du hättest überhaupt keine Autorität, keine Vollmacht, wenn es dir nicht von oben gegeben würde. Das heißt, der mich ausgeliefert hat, hat die größere Sünde als du. Das heißt nicht, Pilatus, du hast keine Sünde. Er war auch sündig. Er wusste ganz genau, dass Jesus unschuldig war. 7-mal ist es vorgekommen, dass gesagt wurde, er ist unschuldig. Ich finde keinen Schuld an ihm. Und trotzdem, Pilatus sagt, okay, das wird jetzt zu politisch heikel für mich. Die stellen jetzt meine Treue zum Kaiser in Frage, zum Kaiser von Rom. Also, na, okay, ich wasche mir die Hände davon, macht, was ihr wollt. Wer war hier stark? War Pilatus stark? Der war schwach, der hatte Angst. Der war nicht stark. Wer war wirklich stark? Jesus. Und Jesus ging zum Kreuz. Und Jesus sagte zu den Frauen, bitte weint nicht über mich. Weint über das, was auf euch zukommt. Auf dem Weg zur Kreuzigung spricht er die Frauen an und sagt das. Was ich tue, ist für euer, das, so hat er es nicht gesagt, aber die Idee da war, was ich tue, ist eigentlich für eure Rettung. Aber die Sache, dass was ihr an mir antut, wird dazu führen, dass ihr gerichtet werdet. Das ist ernst zu nehmen. Er trauerte selbst in diesem Moment über die Situation der jüdische Bevölkerung. Wir sehen das ganz deutlich. Und Paulus und seine Gegner. Wer war dann tatsächlich der Stärkere? Wer hat den Willen Gottes getan? Gestern haben wir gelesen, wie oft er gelitten hat. Wie oft er in seinem Dienst schwere Dinge erlebt hat. Aber was konnte Paulus sagen am Ende seines Lebens? Er spricht eben Timotheus an und sagt zu ihm in Vers 5 von 2. Timotheus 4, Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig auf. Folge mir nach, so wie ich Jesus nachgefolgt bin, wie ich ihm nachahme. Vers 6. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Schöne Formulierung. Nicht Zeit meines Todes, sondern Aufbruchs. Ich gehe zum Herrn. Ich breche auf jetzt und gehe zum Herrn. Und dann sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Ist der jetzt schwach oder stark? Der steht vor seiner Hinrichtung. Ist der stark oder schwach? Der ist stark. Stark im Herrn. Er ist sanftmütig. Stärke unter Kontrolle. Stärke wie ein angenehmer, milder Wind an einem warmen, heißen Tag. Ich folge Jesus nach. Und es war angenehm, in seiner Gegenwart zu sein. Wer in allen diesen Facetten, all diese Beispiele, war tatsächlich stärker? Und die Antwort ist in allen Fällen vor Gott und in der Ewigkeit, immer diejenigen, die sanftmütig auf Gott vertraut haben. Immer. Jesus sagt, glückselig sind die Sanftmütigen. So, wie schaut das aus für uns praktisch heute? Du bist nicht Paulus oder Jesus oder David oder Mose. Unsere Aufgaben sind ganz anders. Wie schaut es aus für uns in unserer Ehe oder in unserer Gemeinde und oder Kindererziehung? Um ein paar Bereiche zu erwähnen. Ich lese ein paar Dinge vor. Also der Ehemann, der seine Frau wertschätzt, zuhört und auch gerne dient. Er betrachtet sich selbst nicht als der Macho-Mann, der immer Recht hat. Der versteht, dass er die Sichtweise seiner Frau braucht und ernst nehmen will und soll. Das ist Sanftmut. Nicht, ich bin der Mann, du sollst dich unterordnen, jetzt einfach hör, was ich sage und tu, führ das aus. Das ist nicht Sanftmut. Aber es ist die Ehefrau. Es ist die Ehefrau, die ihren Ehemann wertschätzt und seine Schwächen nicht ständig beklagt. Wir alle haben Schwächen, Frauen und Männer. Aber manchmal sind Frauen besonders gut dabei, die Schwächen der Männer hervorzuheben. Oh, wir haben Schwächen, oder? Chris, ja, ich habe Schwächen. Es ist so. Aber Liebe macht die Dinge nicht groß. Sanftmut macht die Dinge nicht groß. Sanftmut schaut die guten Sachen an. Sie will ihm ein Segen sein. Sie lobt seine Stärken. Sie hilft ihm. Wenn er jetzt Jesus folgen will, sie tut alles, um hinter ihm zu stehen. Auch wenn vielleicht, wenn sie der Mann wäre, sie es vielleicht ein bisschen anders machen würde. Aber sie ist nicht der Mann. Und wer hat das bestimmt? Nicht deine persönliche Entscheidung, okay? Glaub das bitte nicht heute. Du bist nicht Mann, weil du irgendwie entschieden hast, Mann zu sein oder Frau, weil du entschieden hast, Frau zu sein. Okay, das ist eine genetische Sache. Gott hat dich zum Mann und zur Frau gemacht. Okay, du darfst ruhig mit Freude sagen, ich bin ein Mann, weil Gott das so will. Ich bin eine Frau, weil Gott das so will und ich muss jetzt nicht nachdenken, soll ich das bleiben? Und wir lachen, aber weißt du, wie viele Liebe Menschen, die wir wertschätzen und die wir wollen das Beste für diese Menschen, diese Lüge ernst nehmen, als ob das tatsächlich der Fall wäre und sind so durcheinander. Und jetzt kommen schon die Geschichten von Menschen, die am Anfang Männer waren, dann Frauen waren und jetzt wieder Männer sind und erzählen, wie Frau werden nichts geändert hat, weil ihr Problem war nicht, dass sie ein Mann, eine Frau waren in einem Männerkörper. Ihr Problem war am Herzen. Es war ein Identitätsproblem und nur Jesus kann dieses Identitätsproblem lösen. Die Welt macht das nur schwieriger. Wer bin ich überhaupt? Und wenn Gott gar nicht im Bild ist, dann ist man so verwirrt und es wird dann richtig skurril. Es gibt Leute, die wirklich die traurigste Dinge glauben. Sanftmut versteht das und liebt und schätzt diese Menschen trotzdem, aber ist nicht bereit nachzugeben, sagen, okay, dann, ja, willst du Mann werden, du Frau, dann passt schon. Nein, in aller Liebe sagen wir, weißt du, Gott musst du hier im Bild hineinbringen. Es gibt einen Schöpfer. Er ist dein Gott, ob du ihm Anerkennung schenkst oder nicht. Er ist der einzige Gott. Er hat einen Plan für dich. Er liebt dich. Jesus starb für dich. So die Ehefrau versteckt sich nicht und tut, als ob sie jetzt nichts sagen darf und ist so ein Maus, das sich in der Ecke jetzt irgendwo ja fürchtet und so weiter. Weil da ihr Mann sanftmütig ist, ist sie auch sanftmütig. Und da siehst du, wie diese wunderbare Zusammenarbeit dann eigentlich funktioniert. Sie können miteinander reden. Die Frau will ein Segen sein für ihren Mann. Sie will ihn unterstützen. Sie will ihre Meinung in einer respektvolle und angemessene Art und Weise sagen. Aber am Ende weiß sie, ich vertraue meinem Mann, vor allem wenn er Jesus folgen will, dann gehe ich mit. Ich mache keinen Widerstand. Ich lasse dem Herrn frei wirken in unserer Familie. Und der Mann lässt auch zu, dass seine Frau Jesus dienen kann und steht nicht im Weg. Sie nimmt ihre Rolle als Frau ernst, der Mann nimmt seine Rolle als Mann ernst und sie wollen gemeinsam das Bild von Jesus und seiner Gemeinde darstellen. Sie nehmen das ernst als ein riesiges Vorrecht vor dem Herrn. Das ist, was Sanftmut in uns bewirkt. Und dann merkst du, das ist, was der Herr in uns bewirken darf. Der Vater, der seine Kinder wertschätzt, das Letzte, was er tun will, ist sein Kind in irgendeiner Art und Weise zu misshandeln. Weißt du, das Kind führt sich auf und der Vater führt sich genauso auf. Oh ja, du schreist mich an, dann schrei ich zurück. Wer ist hier das Kind jetzt? Und du sagst, ich kann es nicht wirklich unterscheiden. Also wenn du jetzt beobachtest, ist das jetzt das Kind das Kind oder ist der Vater das Kind? Wer ist hier wirklich das Kind? Beide benehmen sich wie Kinder. Der Vater, der sanftmütig ist, versteht, mein Kind wird sich wie ein Kind verhalten und auch wie ein Sünder verhalten. Und deswegen, weil mein Kind ein Kind ist und mein Kind ein Sünder ist. Und das überrascht mich nicht, weil, wie habe ich mich verhalten als Kind? Okay? Wer hier als Kind hat sich nie aufgeführt? Wirklich? Wow, das will ich mit dir reden nachher. Okay? Es überrascht uns nicht, dass unsere Kinder Sünder sind und kindisch sind und manchmal richtig dumme Dinge sagen und tun oder wirklich wütend werden, sich selbst nicht unter Kontrolle haben. Du merkst, eine unreife, emotionales Zustand eines Kindes ist in einem Moment wirklich wütend sauer und im nächsten Sekunde auf einmal alles wieder gut. Alles wieder gut. Und dann so schum, 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 schum. Und du sagst, wow, okay, das ist jetzt interessant. Und erwachsen werden und reif sein ist in der Lage, Sanftmut zu lernen, dass ich verstehe, ich brauche nicht diese Höhen und Tiefen, ich verlasse mich auf dem Herrn, ich habe eine gewisse Konstante im Herrn. Wenn mein Kind sich aufführt, wenn mein Chef jetzt schlecht mit mir spricht, meine Sicherheit, meine Ruhe, meine Kraft ist im Herrn Jesus, nicht wie die Leute mich ansprechen. Und dann kannst du dein Kind auch sagen, weißt du, du kannst mich anschreien, aber ich werde dich nur umarmen. Ich habe dich lieb. Was passiert aber, wenn ein Vater oder eine Mutter dann zurückschreit? Gesundheit für das Kind, oder? Das Kind versteht, Mama und Papa lieben mich, schätzen mich. Mama und Papa verstehen, dass ich richtig Kämpfe habe und vieles gar nicht verstehe. Vieles überhaupt nicht richtig wahrnehme und ihre Leitung, ihre Hilfe, ihre Unterstützung brauchen. Ist das, was das Kind glaubt? Wenn die Mama und Mama und Papa so schreien und stell dir vor, wenn sie noch den nächsten Schritt gehen, Ohrfeige geben oder irgendwie gewalttätig werden, was sagt das zu einem Kind? Genau das Gegenteil von dem, was der Herr will, dass wir unsere Kinder sagen. Er will, dass wir sanftmütig sind. Das ist ein Segen. Der Vater, die Mutter, die verstehen das. Sie wollen ihre Kinder in keiner Art und Weise misshandeln. Aber sie sind auch nicht bereit, zurückzuweichen und zu sagen, okay, liebes Kind, du hast das Sagen. Ich bin ein Weichei. Du machst, was du willst. Ich bin nicht der Vater. Ich bin nicht die Mutter. Du hast das Sagen. Und dann Es ist auch nicht Sanftmut. Mutig bereit sein, für Jesus einzustehen und zu sagen, schau, so sind wir als Familie. Das ist der Weg, den Weg, den wir gehen. Wir folgen Jesus nach. Und ja, ich stelle Grenzen auf. Ja, es gibt gewisse Dinge, die wir verbieten, die wir erlauben. Aber alles, weil wir Jesus lieben. Und es soll uns alle klar sein, dass nicht alles in dieser Welt gesund und gut ist. Daher ist das kein Thema. Wir machen das nicht. Okay? Sanftmut ist stark in einer Familie. Es ist weder Misshandlung noch Vernachlässigung. Es ist meine Verantwortung ernst nehmen, stark und mutig meine Verantwortung vor den Herrn angehen. Und wie ist es mit Gemeinde? Natürlich in einer Gemeinde sind das die Geschwister, die einander wertschätzen. Sie sind nicht selbstgerecht und schauen auf andere jüngere Geschwister oder Geschwister, die gerade mit irgendwas zu kämpfen und zu ringen haben. Sie schauen nicht auf diese Geschwister ab und zu tun, als ob sie besser wären. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Er ist nicht arrogant in seiner Freiheit und sagt, hey, ich weiß, dass das jetzt kein Thema ist und vor Gott an und für sich keine Sünde ist. Und mir ist egal, ob das für dich anstoßig ist oder nicht. Ich mach mein Ding. Nein, genau das Gegenteil tut ein Sanftmütiger. Er sagt, ich will lieber nichts essen oder nichts trinken, wenn es für irgendjemand ein Anstoß ist. Ich brauche das Zeug nicht. Ich brauche das nicht. Was ich will, ist Jesus folgen. Ich hab Macht unter Kontrolle, unter die Herrschaft Jesu. Seine Erkenntnisse, die er im Wort gewinnt, führt dazu, dass er geistlicher wird, dass er heiliger wird, dass er mehr Selbstbeherrschung hat. Dass er Christus mehr liebt und seinen Mitmenschen auch mehr liebt und nach wirklich dient. Zunehmend mehr und mehr tut er das für seine Geschwister, was der Herr Jesus für ihn getan hat. Und zwar, er opfert sich auf. Nicht, weil er schwach ist. Ganz im Gegenteil. Weil er stark ist im Herrn. Ich habe nichts zu verlieren und ich habe nichts zu beweisen. Ich habe alles, was ich brauche. In Jesus. Daher diene ich gerne. Das ist die Einschätzung, die jemand hat, dass jemand hat, der sanftmütig vor Gott ist. So, welcher Segen ist damit verbunden? Ganz einfach, sie werden das Land erben. Wir haben hier wieder gegenwärtige und zukünftige Erfüllung von dieser Wahrheit. Wo und wie anders formuliert, damals, die Juden haben gedacht, wir müssen Rom bekämpfen, dann bekommen wir unser Land. Und nachdem Jesus im Himmel gefahren ist und in den Jahren danach gab es sogar einen Aufstand der Juden gegen Rom. Sie haben auch Rom aus Jerusalem eine Zeit lang vertrieben. Wohin hat das geführt? Dazu geführt, dass ganz Jerusalem, die gesamte Stadt, inklusive Tempel, dass sie so bewundert hat, haben. Und Jesus war überhaupt nicht beeindruckt von diesen Steinen der Tempel. Er sagte, der Tag kommt, wo kein einziges auf den anderen noch stehen bleiben wird. Alles zerstört. Und bis heute gibt es kein Tempel in Jerusalem. Das, was sie dachten, wir erreichen das, wir werden das Land bekommen durch unsere Stärke. Der Herr Jesus wusste, nein, so bekommt ihr gar nichts. Genau das Gegenteil. Aber diejenigen, die Jesus nachfolgen, was steht in ihrer Zukunft? Was steht in unserer Zukunft? Nicht nur eben, dass wir in der Zukunft im Königreich Jesu mitregieren dürfen, mitarbeiten dürfen, wie Paulus spricht. Wir dürfen in einer Welt sein, wo das Land, wo die Erde befreit ist von Tränen, von Tod, von all diesen schlimmen Sachen. Wir haben eine Zukunft in Christus, die unbeschreiblich schön ist. Paulus hat das gesagt. Diese kurz vorübergehende eben Schwierigkeit, die wir heute sind, die sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir sehen werden, die wir erleben werden. Bleiben wir heute treu. Gehen wir mit dem Herrn, bleiben wir sanftmütig. Und wir müssen richtig aufpassen, dass wir das Wort Gottes so nehmen, wie er das eben uns gesagt hat. Lass uns noch weiter denken. Heute, wie erben wir das Land oder werden wir heute das Land haben? Welches Land? Wenn wir daran denken, Jesus herrscht in unsere Herzen und das Gebiet, das er in unserem Leben eigentlich beherrschen will, ist unser Beziehung, unser Leben mit ihm. Was gewinnt ein Christ, der sein Leben nach Jesus richtet in dieser Welt? Ist zu Hause dann etwas wie ein Oase? Ist die innerliche Einstellung nicht ruhig und etwas, das tatsächlich mit Aufblühen und mit einer richtigen Erbe, das man genießen kann, verbunden ist? Wie viele reiche Leute sind glücklich, weil sie reich sind? Wie viele mächtige Menschen sind zufrieden, weil sie mächtig sind? Aber der Christ hat echte Zufriedenheit, hat echte Freude und etwas, das niemanden wegnehmen kann. Es ist tatsächlich, er erfüllt unsere tiefsten Bedürfnisse durch seine Gnade. So zwei Fragen. Bist du ein kühler, sanfter Wind an einem heißen Tag? Wann wird's heiß bei dir? Was entsteht? Oder bist du wie 150 Kilometer pro Stunde Windböen an einem kalten Tag? Bist du sanftmütig? Du wirst das sehen, erst dann, wenn Druck entsteht. Männer, Frauen, Kinder, wir alle. Und wenn du in deinem Herzen merkst, manchmal bin ich sanftmütig, manchmal bin ich nicht. Wo gehst du hin? Was machst du? Gibst du auf? Nein, du tust, was wir bis jetzt gesehen haben. Du merkst, okay, ich soll arm im Geist sein. Damit fängt es an. Ich soll trauern über meine Sünde. Der Herr zeigt mir, was in meinem Herzen drin ist. Aber warum zeigt er mir das? Damit ich sehen kann, warum ich das Kreuz brauche. Damit ich erkennen kann, warum ich Jesus brauche. Nicht einfach einmal in einem kurzen Bekehrungsgebet, sondern jeden Tag soll und darf er mein König sein. Mein Herr sein. Deswegen brauche ich Jesus. Und er hat es wirklich vollbracht. Er ist die Lösung. Herr, vergib mir, reinige, hilf und stärke du. Und ich schaue auf dich, weil du meine große Freude bist. Und wenn ich hingefallen bin, wenn ich gestürzt bin, dann stehe ich durch deine Gnade wieder auf, lerne daraus, rede mit den Beteiligten, bring Sachen in Ordnung, geh vorwärts mit dem Herrn und schau nie wieder zurück. Weil der Herr treu ist. Und wenn ich Hilfe brauche, hole ich die Hilfe, die ich brauche dafür. Höre auf zu manipulieren, zu streiten und zu kämpfen. Hör einfach auf. Erkenne, das ist Sünde. Das ist nicht stark sein. Das ist schwach sein. Tatsächlich. Tu das nicht. Fang an, milde und sanft zu sein und vertraue auf deinen allmächtigen Herrn. Lass zu, dass er in deinem Leben herrscht und regiert. Sei sanftmutig. Und du wirst staunen, was Gott durch diese Veränderung in deinem Leben, was er positiv bewirkt durch seinen Geist. Vergessen wir niemals, eine der Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. Der Herr gibt uns das. Und das ist, was wir brauchen.